HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, wie funktioniert eigentlich Riechen? Wer ist die Chefin? Ganz genau, die Nase in unserem Gesicht. Schnuppern Sie doch mal an Ihrem frischen Frühstücksbrötchen oder an dem Menschen, mit dem Sie am liebsten frühstücken. Und? Riecht beides noch lecker? Professor Bettina Pause beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit unserem Geruchssinn, leitet das Institut für Sozialpsychologie an der Uni Düsseldorf und sie sagt, unsere Nase ist der Türsteher zu unserem Glück. Guten Morgen, Frau Pause.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ich habe die HR3-Hörer und Hörerinnen eben gebeten, an ihrem Lieblingsfrühstücksmenschen ein bisschen zu schnuppern. Was erfährt man am Sonntagmorgen denn dabei über seinen Partner oder seine Partnerin?
Ui, eine ganze Menge. Aber das Problem ist, dass sie das nicht bewusst erschnüffeln können. Aber ihr Körper reagiert darauf. Mhm. Zum Beispiel auf die Information, ist ihr Partner, ich fange mal ganz einfach an, ein Mann oder eine Frau.
Okay.
Welchen Sexualhormonstatus hat er oder sie? Hat sie zum Beispiel gerade einen hohen Östrogenspiegel oder hat er gerade einen hohen Testosteronspiegel? Was hat er gegessen, wenn sie nicht dabei gewesen wären? Ja. Was hat er
gegessen?
Kann
eine wichtige Information sein.
Genau. Wann hat er was gegessen? Hat er längere Zeit nichts gegessen? Ist er krank? Ist er gesund? Hat er sich eine leichte Grippe eingefangen, eine leichte Infektion, die er selbst vielleicht noch gar nicht richtig spürt? Und aber auch, welche Emotionen findet er gerade. Er kann ja zum Beispiel lächeln und so tun, als ob alles in Ordnung wäre, aber tatsächlich hegt er gerade böse Pläne oder möchte sie zum Putzen überreden und tut dabei ganz freundlich, ja, als ob er irgendwas Liebes will.
Verstehe. Also das, was unsere Augen sehen, was die Ohren hören, ist vielleicht nicht immer die Wahrheit. Und
ja.
Sie haben sich ja jetzt schon so viele Jahrzehnte mit dem Organ der Nase beschäftigt. Was fasziniert Sie denn so daran?
Ja, das Heimliche, ja, dass sie im Heimlichen arbeitet, eine Undercover-Agentin ist und dass wir es bewusst eben nicht mitbekommen. Und es ist faszinierend, was wir nach und nach entdecken, was die Nase eben alles detektieren kann. Ich habe es ja eben angedeutet.
Haben wir die Nase zu lange unterschätzt?
Ja, mit Sicherheit. Wir glauben, dass das, was wir wahrnehmen, dass das uns leitet, dass das uns Menschen ausmacht. Wir bekommen mit, was wir sehen, was wir hören, was wir denken, was wir bewusst denken. Und dann denken wir, oh, das ist jetzt aber das Menschliche. Und daran orientiert sich mein Verhalten und mein Fühlen. Das ist aber nicht so. Das ist nur die Spitze des Eisberges. 99,9% verlaufen unbewusst. Und da spielt die Nase eine erhebliche Rolle.
Also ich stelle fest, wir sind eben nicht nur Augenmenschen, die stark auf visuelle Reize reagieren. Wir sind auch ganz stark Nasenmenschen. Und Sie haben ja schon früh begonnen, sich wissenschaftlich eben mit dem Geruchssinn zu beschäftigen, als das eigentlich noch eine völlige Ausnahme war. Warum?
Ja, ganz früh habe ich schon intuitiv gewusst und natürlich nicht nur ich, auch ein, zwei internationale Kollegen, es war aber noch unterforscht, völlig unterforscht, dass Geruch was mit Emotionen zu tun hat. Das wissen wir ja, wenn wir mal überlegen, was machen denn Gerüche mit uns? Entweder regen sie bei uns Unwohlsein bis hin zu Ekel, Übelkeit. Ja, wenn was stinkt, dann wollen wir uns dem entziehen, bis hin zu totaler Wohligkeit und Wohlfühlglück, wenn wir den Geruch des Partners riechen, in den wir gerade verliebt sind, oder unseres Kindes, unseres Neugeborenen, oder vielleicht einfach nur Lust haben, auf was ganz Leckeres zu essen und das Aroma schon riechen, bevor wir es essen.
Hören Sie auf, Frau Professor Pause, ich bekomme Hunger. Ich esse immer erst was nach der Sendung. Aber wir merken das schon. Wir haben es mit einem richtigen Nasenprofi zu tun. Sie sind Wissenschaftlerin und wir werden davon heute profitieren, was Sie alles über die Nase wissen. Und das Gute ist ja auch, alles Geruchssache. Sie haben gleich darüber ein tolles Buch geschrieben und das steht heute bei uns im Mittelpunkt. Und ob Sie Ihre Nase mögen, das müssen wir natürlich auch gleich klären. Wir sind gleich wieder da. Bärbel Schäfer und Bettina Pause. Unser Gast heute an diesem Sonntag im HR3 Sonntagstalk ist eine Geruchsforscherin, Professor Dr. Bettina Pause von der Uni Düsseldorf. Und sie hat eine Menge spannende Fakten im Gepäck. Wenn man Menschen fragt, welchen Sinn sie auf gar keinen Fall verlieren wollen, sagen die meisten wahrscheinlich das Sehen, dicht gefolgt vom Hören. Mein Gast heute sagt aber, viel wichtiger als das Sehen ist für uns das Riechen. Warum eigentlich?
Ja, ich will das relativieren. Das Sehen ist natürlich auch wichtig, aber das Riechen ist wahrscheinlich viel wichtiger, als wir denken, weil es eben meistens uns unbewusst beeinflusst. Es geht los vom Alltag. Wir kommen abends selten nach Hause und sagen, oh, ich habe heute auf der Arbeit das Spannende gerochen und auf Nachhauseweg, da waren da die und die Gerüche. Das passiert nicht, ja? Das ist selten im Bewusstsein.
Weil wir es nicht trainieren?
Weil Gerüche nicht, das ist nicht deren Aufgabe, uns immer wieder zu sagen, dein Zuhause riecht nach Zuhause, deine Arbeit riecht nach Arbeit. Gerüche sind für was Besonderes da. Wenn etwas Besonderes passiert, wenn wir uns orientieren sollen, wenn eine mögliche Gefahr besteht, wie zum Beispiel beim Lebensmittel, was verdorben ist, wovon ich krank werden könnte, wie zum Beispiel bei dem Brandgeruch, von dem ich mich entfernen muss, weil das mein Leben kosten könnte. Der Geruch sagt mich, hier ist was nicht in Ordnung. Wenn alles okay ist, wenn alles in Ordnung ist, dann sagt er, ja, dann so, jetzt mach mal, jetzt guck mal ein bisschen und hör mal ein bisschen und fühl, ich bin jetzt gerade außen vor. Zum Beispiel, wenn das Zuhause nicht nach zu Hause riechen sollte, wenn die Arbeit anders riecht, als sie riechen sollte, wenn ein Produkt, was ich mir kaufe, anders riecht, als ich es erwarte, dann merke ich, ey, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Oder ich besuche jemanden und merke, hier ist ein Fremdgeruch. Ja, also irgendwas ist da jetzt anders. Das kann eben was Gefährliches sein, wie Gas. Das kann aber auch einfach sein, dass neue, unbekannte Menschen sich in der Wohnung aufhalten.
Oder einfach ein neues Waschmittel. Man steigt ins Bett und merkt, okay,
ja, genau,
die Wäsche riecht auf einmal anders.
Genau.
Wie viele Gerüche, wissen wir das denn eigentlich mittlerweile, kann unsere Nase unterscheiden?
Ja, das wissen wir erst seit sehr, sehr kurzem, weil das erst vor kurzem systematisch untersucht wurde. Tatsächlich haben wir in den Lehrbüchern stehen immer noch Daten von einer Studie aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts.
Oi, du meine Güte.
Da hat sich kein Mensch Gedanken drüber gemacht. Alle haben gedacht, ja, ja, das wird schon stimmen. Die drucken das ja alle. Jeder schreibt von jedem ab.
Und was stand da 1920 und was steht da 2020?
Das sind etwa 10.000, glaube ich, stand da 1920.
Mhm.
10.000 Gerüche. Jetzt, nachdem dass das erste Mal systematisch untersucht wurde, ist es eine Billion.
Eine Billion.
Das ist wahnsinnig viel, wenn ich das mal versuche, plastisch zu machen. Also mal im Vergleich zu Farben. Wir können 5 Millionen Farben wahrnehmen und etwa 1 Billion unterschiedliche Gerüche. Wenn wir mal das Verhältnis uns klar machen, wäre die Anzahl der Farben vielleicht die Leute, die in so ein mittelgroßes Zweitbundesliga-Stadion reinpassen. Ja, also nicht besonders groß, aber auch nicht besonders klein. Und die Anzahl der Gerüche würde der Weltbevölkerung entsprechen.
Das ist ja unglaublich.
Das ist so das Verhältnis unserer Geruchsleistung
und
versus
so lange
unserer
Farbwahrnehmung.
Und so lange ja.
Ist es eigentlich ignoriert worden, denn es hat ja einen Einfluss auf unseren Verstand und letztendlich damit auch auf unser Verhalten.
Genau, das, was man nicht wahrhaben will, das sieht man auch nicht. Das gibt es in vielen Bereichen in der Wissenschaft, ja, angefangen von Frauen sind dumm, die haben ein kleineres Gehirn und dürfen nicht zur Uni gehen und nicht studieren. Wenn man dann mal mit einer klugen Frau spricht, dann sagt man, nee, das darf es nicht geben, also das ist irgendein Ausnahmefall, das gibt es nicht. Sehen wir in der Wissenschaftsgeschichte immer mal wieder, was es nicht geben darf, das wird auch nicht untersucht. So ähnlich ist es auch mit dem Geruch. Es gibt ganz wenig Geruchspsychologen oder Geruchsforscher. Das ändert sich jetzt gerade so in den letzten 5 bis 10 Jahren oder vielleicht auch 15 Jahren, habe ich das Gefühl, weil damit sind ja keine Lorbeeren zu verdienen und der Geruch, das ist ja was für Tiere und für Hunde und warum sollten wir das bei Menschen?
Das werden wir heute noch im Laufe der Sendung aufklären, liebe Frau Pause. Kurze Frage, kurze Antwort. Was ist denn Ihr Lieblingsgeruch? Gibt es ein Ranking bei Ihnen, wenn man 1 Billion Gerüche differenzieren kann. Was sagt die Geruchsexpertin? Was ist ihr Lieblingsduft? Geruch.
Ja, den habe ich gar nicht. Es kommt immer sehr
auf
die Konzentration.
Jetzt wollen Sie nur diplomatisch sein.
Nee. Es kommt immer sehr auf die Konzentration an.
Ja.
Ja, ich könnte Ihnen jetzt sagen, Blumenduft, Rosenduft, wenn Sie mir den aber extrem konzentriert vorgeben, dann sage ich, Futteibel, das stinkt aber. Tatsächlich, wo ich jetzt sagen würde,
etwas,
den Geruch
so
mag ich auf jeden Fall.
Ja.
Das wäre der Geruch von glücklichen Lebewesen.
Ah.
Das sind glückliche Menschen, das sind glückliche Tiere, das sind Lebewesen, die gerade mit sich und der Welt rundum glücklich sind.
Welchen Duft mögen Sie gar nicht?
Uff, das ist aber, ich glaube, da bin ich so wie viele andere Menschen gestrickt, Verdorbenes, also wo man denkt, boah, jetzt,
schnell
das
mal
wird
weg
mir
drin.
Übel, schnell weg, genau.
Sind
aber
Sie
da
zufrieden mit Ihrer Nase?
Mit meiner Nase.
Es gibt
Nase
ja in Ihrem Buch Alles Geruchssinn, wie unsere Nase steuert, was wir wollen und wen wir lieben, auch ein Foto von Ihnen. Sie sind eine Brillenträgerin, für alle, die Sie noch nicht kennen.
Ja.
Liege ich falsch, wenn ich sage, die Nase ist etwas breiter mit größer geschwungenen Nasenflügeln und großen Nasen?
Ich mir tatsächlich keine Gedanken
denken Sie,
gemacht.
Was? Sie beschäftigen? Dann mal reingucken in den Spiegel jetzt, während ich zwei Songs spiele. Auf jeden Fall, das halten wir mal fest, Frau Professor Pause. Die Nase ist ein echtes Allround-Talent. Und wir müssen vielleicht gleich noch klären, ob große Nasen besser riechen als kleine und warum die manchmal so eine Art GPS für unsere Emotionen ist. Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und sicherlich kennen auch Sie den Spruch, Liebe geht durch den Magen. Völliger Quatsch, denn Liebe geht auch durch die Nase. Oder was sagen Sie, mein heutiger Gast, Geruchsforscherin Professor Bettina Pause dazu?
Ja, ich denke eher, also die Nase spielt eine Rolle im gesamten Sozialkontakt, sowohl bei der Liebe als auch bei den Freunden. Da wir meistens mehr Freunde als Liebespartner haben, spielt sie also im Alltag sogar eine größere Rolle bei unseren Freundschaften, Bekanntschaften und den Leuten, die wir da raushalten wollen. Bei den Liebespartnern natürlich auch, aber hier spielt sie die Rolle eines Wächters und nicht die Rolle eines Leiters, der uns zu dem richtigen Partner bringt. Mhm. Ja? Also es ist zum Beispiel so, wenn Sie jemanden besonders nett finden, vielleicht attraktiv finden, vielleicht haben Sie die gleichen Meinungen, die gleichen Hobbys, die gleichen Ziele, die gleichen Ideale, dann ist das nach wie vor sehr ausschlaggebend dafür, sich den richtigen Partner zu wählen. Wenn dieser Mensch aber ein zu Ihnen identisches immunogenetisches System hat, das sogenannte HLA-System, ich erkläre das gleich, dann würden Sie diesen Menschen als unangenehm riechend empfinden und dann kommt der Geruchssinn ins Spiel und dann würden Sie sagen, ja, der ist zwar super nett, ich kann super mit dem reden, aber als Partner möchte ich den nicht. Mhm. Ja, da kommt eine Schranke jetzt
Also dann
ins
dieses
Spiel.
Aber ist sozusagen die Nase, die sich dann als unsere Chefin so ein bisschen einschaltet.
Genau, das könnte nämlich eine biologisch sehr gefährliche Situation jetzt werden, weil dieses immunogenetische HLA-System, das ist extrem unterschiedlich. Das wird auf ganz vielen Genorten kodiert und es ist so unterschiedlich, dass keine zwei Menschen außer eineiige Zwillinge auf der Welt ein gleiches HLA-System haben.
Und wenn jetzt alles gut läuft, der Herzschlag ansteigt, die Handflächen vielleicht feucht werden und man Lust hat, sich die Klamotten vom Leib zu reißen und man schon auf dem Weg ist, sich schwer zu verlieben, was passiert dann, wenn alles super läuft?
Ja, dann würde ich sagen, der Geruch ist, wie gesagt, immer in erster Linie das Warnsignal. Dann würde ich sagen, sie passen genetisch zueinander, sodass dieses immunogenetische System möglichst breit gestreut ist zwischen den Menschen. Dann würde ich sagen, er versucht gerade nicht, sie zu betrügen. Er hat keine aggressiven Tendenzen. Er ist nicht krank. Er oder sie. Also diese ganzen potenziellen Warnsignale fallen raus und sie können sich eben auf, ja und dann kommt vielleicht, das ist jetzt aber Theorie noch, kommt vielleicht sowas wie Glücksfreudegefühl dazu, was es das Ganze dann nochmal sehr behaglich macht. Nochmal, ich denke nicht, dass es den Geruch gibt, der der Attraktor ist. Also quasi das Pheromon, der steinende Weisen, nach dem einige Kollegen immer noch suchen. Das hieße ja, sie würden den Menschen total verrückt und anziehend finden, obwohl da das Vokabular aus drei Wörtern besteht, der AfD wählt, den ganzen
Bitte,
Tag sich irgendwo
Frau
schlägt und sie sind ganz verrückt auf den, weil er so toll riecht.
Ich merke
das
es schon,
funktioniert
ja.
nicht.
Aber andererseits haben wir auch, ich nenne jetzt mal ein Shampoo oder ein Deo, ein eigenes Parfum, Waschpulver in der Kleidung, was wir nutzen. Also die Nase kann ja auch so ein bisschen in die Irre geführt werden durch äußere Einflüsse.
Ja, das denkt man so. Stellen Sie sich vor, wir haben ja schon gesagt, Sie vermitteln jeden Augenblick ganz viele Informationen. Mhm. Gesundheitsstatus, Emotionen, Genetik, verschiedene Hormone und so weiter. Da sagen wir mal, das sind so unterschiedliche Buchstaben, die Sie vermitteln innerhalb eines Wortes oder eines Satzes. Das wird alles parallel vermittelt. Das Gegenüber muss dann sehen, was in dem Kontext der Kommunikation gerade wichtig ist. Mhm. Ist jetzt wichtiger, ob sie Stresshormone produzieren, ob sie Sexualhormone produzieren und so weiter. So, jetzt sagen Sie, ach, ich möchte aber zusätzlich gerne noch nach Rosenbusch riechen. Okay, dann nehmen Sie jetzt das Parfum, das nach Rose duftet. Jetzt kommt noch der zusätzliche Buchstabe an, ich bin eine Rose. Ja, aber trotzdem bleiben die anderen Buchstaben erhalten und das hat nichts damit zu tun. dass der Rosengeruch jetzt stärker konzentriert ist. Denn die anderen Buchstaben müssen genau in dieser Konzentration ausgeschieden werden, sonst verlieren sie ihren Informationsgehalt. Ja, also wenn, das wissen wir aus dem Tierreich, wenn diese sozialen Informationen, die über Geruch weitergegeben werden, wenn ich da künstlich die Konzentration verändere, geben sie entweder ihre Informationen völlig auf oder sie verändern ihre Informationen von einem Attraktivitätspheromon zu einem Stressphäromon. Ja? Also das heißt, es ist wichtig, dass die anderen bleiben alle in der biologischen Konzentration erhalten und dann sagen sie zusätzlich noch, ich bin jetzt ein Rosenbursch. Ja, okay, ich weiß nicht, ob das interessiert. Wahrscheinlich ist die andere Information viel spannender, wie sie nämlich gerade emotional drauf sind. Wir wissen auch aus dem Parfumgebrauch, ist es in erster Linie nicht was, was den anderen beeinflusst, sondern was sie selbst beeinflusst.
Ah,
in dem Moment, wo sie ihr Parfum auftragen, fühlen sie sich wohl als Anwender. Boah, so jetzt kann der Tag losgehen, jetzt fühle ich mich wohl. Jetzt
umhüllt oder geschützt oder gestärkt oder was auch immer.
Genau,
also das halte ich jetzt mal fest. Wir müssen aber gleich nochmal klären, was heißt das denn dann in der, das eine ist ja die Liebe oder die Partnerschaft, wo das eben auf so schwierige Kombinationen dann hinauslaufen muss, dass es tatsächlich passt. Was heißt das, wenn man mit Kollegen zusammenarbeiten muss, die man, ich sag's jetzt mal ein bisschen flapsig, vielleicht gar nicht so gut riechen kann? Und wenn man sich trennt in der Liebe, kann man es dann letztendlich auf die Nase schieben, dass die nicht aufgepasst hat? Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und wir reden heute über unseren Geruchssinn. Wen können Sie denn gut riechen? Und mein Gast ist Professor Bettina Pause. Sie hat den spannenden Beruf der Geruchsforscherin und Sozialpsychologin an der Uni in Düsseldorf. Und sie sagt, der Geruch beeinflusst uns zum Beispiel bei der Partnerwahl. Kein Wunder, ich meine, wenn wir an die 5 Billionen unterschiedliche Gerüche wahrnehmen können. Also, die Nase ist eine Chefin, sie sitzt mitten im Gesicht und sie arbeitet im Verborgenen. Aber Frau Pause, wie ist das denn zum Beispiel auf der Arbeit, wenn ich da zum Beispiel einen Kollegen überhaupt nicht gut riechen kann?
Ja,
haben Sie da irgendein Hilfsmittel in Ihrem Werkzeugkasten?
Ja, das ist schwierig, das habe ich nämlich nicht. Wir können unsere Gefühle auf Gerüche nämlich viel schlechter kontrollieren als auf alle möglichen anderen Reize. Wenn wir was sehen, wenn wir was hören, dann können wir sagen, ach, dann können wir unsere Gefühle runter kontrollieren und sagen, ach, ich reagiere da jetzt nicht so drauf, ich denke an was anderes, ich deute das mal um eben. Bei Gerüchen können wir das nicht, das haben wir auch im Experiment festgestellt. Wenn etwas unangenehm riecht, dann können wir uns da nicht rausholen, dann können wir nicht sagen, ach, das ist schon alles nicht so schlimm.
Also dann, im Theater vor mir sitzt jemand mit einem unangenehmen Parfum oder der Kollege hat einen unangenehmen Duft, dann kann ich das nicht wegriechen, sozusagen.
Nee, Sie können das nicht wegriechen und nicht wegdenken. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten, mit ihm reden, ihn tatsächlich ansprechen. Ich weiß nicht, ob Körperhygiene hier eine Rolle spielt oder sich wegsetzen tatsächlich.
Aber das hat natürlich etwas mit einer Verletzung oder auch einem Übertreten von einer Schamgrenze dann ja zu tun, für den, der angesprochen wird und den, der ihn oder sie dann auch kontaktiert, ne? Geruch ist ja was sehr Persönliches auch.
Ja, natürlich. Das würde ich jetzt auch sehr vorsichtig ansprechen. Unter 4 Augen natürlich ansprechen.
Ach so, und nicht in der großen Montagskonferenz.
Nicht in der großen
Alles
Gruppe.
Klar.
Ja.
Riechen große Nasen besser als kleine?
Die Sinneszellen, die befinden sich im oberen Bereich der Nase. Zum Gehirn hin, zur Schädelbasis hin. Und der untere Teil der Nase, ob der nun besonders groß ausgestülpt ist oder nicht, hat da mit dem tatsächlichen Riechvorgang oder mit dem Wahrnehmungsvorgang gar nichts zu tun.
Hat das einen Einfluss, wenn man sich an der Nase operieren lässt? Machen ja heute viele anders als vor 30, 40, 50 Jahren vielleicht, wenn man damit unzufrieden ist.
Es kommt darauf an, wo. Ja? Wenn diese Operation oben im oberen Bereich der Nase ist, bis hin zu den Sinneszellen, dann kann das einen Einfluss haben, dass sie zerstört sind. Wenn das im unteren Bereich der Nase ist, dann vermutlich nicht.
Es gibt Lippenpflege, es gibt Augenpflege, es gibt Hals- und Gesichtscreme. Was pflegt eigentlich die Nase richtig gut?
Das Schnuppern.
Das Schnuppern. Kann man das trainieren?
Genau, Sie können das trainieren. Das ist auch was ganz Besonderes bei der Nase. Stellen Sie sich vor, Sie würden gerne auf Kunstwerke schauen und Ihr Sehsinn würde immer feiner, immer sensibler werden. Sie könnten immer besser die Farbdifferenzen wahrnehmen. Sie könnten mehr Farben wahrnehmen oder Sie könnten immer höhere oder tiefere Töne wahrnehmen, je häufiger Sie bewusst hören. Das geht natürlich nicht, aber das geht beim Geruchssinn. Wenn Sie Gerüche mehrfach riechen. Dann wird sich bereits nach 6 Wochen ihre geruchliche Sensitivität für diese Gerüche verbessern. Das heißt, ihre Geruchsschärfe, ihre Geruchssensitivität können sie trainieren, einfach über Übung. Denn es reicht, wenn sie am Tag mal einmal, vielleicht 3-4 Mal daran schnuppern. Und das machen sie eben über einen längeren Zeitraum. Dann verbessert sich ihre Geruchssensitivität eben für die Gerüche, die sie jetzt trainieren. Ich würde Mischgerüche nehmen, zum Beispiel Gewürz. Jeder Geruch ist letztendlich ein Mischgeruch.
Also ich könnte es auch an der Essigflasche schnuppern oder am Innenohr meines Hundes oder?
Am Innenohr ihres Hundes, eine gute Idee. Obst, Trockenobst, also was aus vielen verschiedenen Molekülen, das wissen Sie jetzt wahrscheinlich nicht, was aus vielen verschiedenen...
Machen Sie mich schlauer, Frau Professor Pause, ich bin bereit.
Alltag ist eigentlich alles ein Mischgeruch. Ja? Also wenn Sie zum Beispiel die Banane, die hat etwa 350 Komponenten, der Kaffee hat 800 bis 1000 Komponenten. Jede Blume ist aus mehreren hundert Komponenten zusammengesetzt. Wenn Sie einen Extrakt nehmen wie Essig, das sind dann nur zum Teil nur eine Komponente. Mhm. Oder wenn Sie hochwertigen Alkohol nehmen zum Reinigen oder Putzen. Ich würde also nichts aus dem Labor oder aus der Apotheke nehmen, sondern ich würde Geruch aus der Welt nehmen. Eben Nadelhölzer, irgendwas aus dem Wald, irgendwelche Blumen und so weiter. Das kann auch getrocknet sein, damit es länger hält.
Also ich merke schon, wir sind ja umgeben von so vielen Gerüchen und manchmal merken wir es nicht. Und das ein bisschen zu trainieren, hat natürlich auch einen Einfluss, vielleicht dann am Ende auch auf unser soziales Verhalten, ja, auf unsere Empathie, auf unsere sozialen Reaktionen. Das finde ich sehr spannend. Ich freue mich, dass wir den Vormittag heute miteinander verbringen. Professor Bettina Pause, Autorin des Buches Alles Geruchssache. Gleich mehr um die Chefin hier im Gesicht, um die Nase. Wenn wir schlecht hören, lassen wir uns vielleicht ein Hörgerät einsetzen. Wenn wir schlecht sehen, setzen wir uns eine Brille auf. Was ist aber, wenn wir nicht gut riechen? Das haben wir gerade gelernt hier im HR3 Sonntagstalk von meinem heutigen Gast. Kann der Geruchssinn ins Trainingscamp gehen? Alltag ist ein gutes Übungsfeld, um den Geruchssinn zu trainieren. Das haben wir eben gerade festgestellt, liebe Professor Bettina Pause. Riechen Frauen eigentlich sensibler als Männer? In Schwangerschaften sind Frauen besonders empfindlich, auch im Umgang, im Zugang zu Menschen.
Ja, es ist allerdings nur ein kleiner Effekt. Also insbesondere, wenn Frauen in der Mitte ihres Zyklus sind, also in der Eisprungsphase, dann riechen sie etwas sensitiver als Männer. Wenn sie jetzt so während der Menstruation sind oder noch gar keine Menstruation haben, dann riechen sie eher so ähnlich wie Männer. Also nicht besonders gut und nicht besonders schlecht. Sie haben jetzt Schwangere angesprochen. Die haben das Gefühl, das ist tatsächlich wissenschaftlich noch gar nicht so bestätigt, dass sie auf bestimmte Gerüche sehr sensitiv ansprechen, wie zum Beispiel auf potenzielle Gefahrengerüche, wie zum Beispiel Zigarettenrauch. Ja, das mögen Schwangere ja häufig gar nicht. Jetzt ist es aber so, wenn wir in den sozialen Bereich kommen, wir wissen zum Beispiel, dass Menschen auch angstchemisch kommunizieren, dann haben wir Schwangeren auch menschlichen Angstgeruch vorgegeben. Darauf reagiert ihr Gehirn überhaupt nicht. Mhm. Also es gibt Gerüche, da scheinen Schwangere sensitiver darauf zu reagieren und Gerüche, darauf reagieren Schwangere überhaupt nicht. Wie kann man sich das jetzt erklären? Zigarettenrauch riecht deutlich überschwellig. Das kann man wahrnehmen, da kann man sich entfernen. Da sagt man, da stehen die Raucher, ich gehe lieber in einen anderen Bereich, da stehen keine Raucher. Ich schütze mich also quasi vor den unangenehmen Gerüchen. Beim Angstgeruch ist es so, dass der so schwach konzentriert ist, dass man den gar nicht riechen kann. Das heißt, die Schwangeren können gar nicht weggehen, weil die gar nicht wissen, bewusst nicht wissen, dass jemand nach Angst riecht. Dieser Angst- oder Stressgeruch würde sich jetzt chemisch übertragen, also wie eine Ansteckung kann man sich das vorstellen. Und der Stress oder die Angst würde also auf die Schwangere übertragen werden. Tatsächlich wissen wir aber, dass für das ungeborene Kind die Stress oder Angst der werdenden Mutter ganz verheerende Konsequenzen hat. Wenn die Schwangere zu oft unter Stress ist, kann das dazu führen, dass das Neugeborene eben körperlich oder auch psychisch nicht gesund zur Welt kommt. Deswegen schützt die Biologie die Schwangere und sagt so, du kriegst es zwar nicht mit, da wird gerade Stress übertragen, aber ich quasi, dein Wächter, die Evolution, die Biologie, macht jetzt, dass in deinem Gehirn überhaupt nichts von diesem Stress ankommt, dass der nicht übertragen werden kann,
um das
dass du
Neugeborene
diesen Stress
oder
nicht
Ungeborene
erlebst, um
zu
letztendlich
schützen.
Das Neugeborene zu schützen.
Feststellen können wir doch auf jeden Fall, dass Gerüche sich länger halten als vielleicht eine Audioerinnerung. Wir alle haben doch, wenn wir die Augen schließen, Erinnerungen an ganz bestimmte Gerüche. Ob das jetzt die des Zigarettenrauchs ist, den man vielleicht zu Hause in der Kindheit vom Vater erlebt hat, weil der Zigarrenraucher war, oder so geht es mir auf jeden Fall, wenn ich jemanden mit einer Zigarre sehe und diesen Geruch wahrnehme, denke ich an meinen Vater oder an das Gulasch der Mutter oder Omas Apfelkuchen. Stimmt es, dass Gerüche auch etwas mit der Erinnerung zu tun haben?
Ja, also ich will noch mal kurz wiederholen, wir hatten ja schon festgestellt, dass es die Grundlage der Emotionen sind. Das emotionale Erleben, dafür ist die Basis das geruchliche Erleben. Wenn wir jetzt zum Gedächtnis kommen, ist es ähnlich. Wie das Emotionsgehirn ist auch das Gedächtnisgehirn ganz stark überlappt mit dem Geruchsgehirn. Das entscheidende Gedächtnis für uns als Menschen, für unsere Persönlichkeit, ist das autobiografische Gedächtnis. Was wir wann erlebt haben, wann wir besonders glücklich waren und das erste Treffen mit unserem Liebespartner, unsere Hochzeit. Das sind alles die Elemente, die sich im autobiografischen Gedächtnis festsetzen und die später unsere Persönlichkeit ausmachen. Und in diesen Situationen, da sind häufig Gerüche auch mit im Spiel. Ich kann diese Situation wieder lebendig machen. Das ist das sogenannte Proust-Phänomen. Wenn ich nach vielen, vielen Jahren, das kann Jahrzehnte dauern, bis ich wieder einen Geruch rieche, den ich vielleicht als Kind bei meiner Großmutter, bei meinen Eltern gerochen habe, dann schafft es der Geruch, und zwar nur der Geruch, dass die Situation wieder lebendig wird für mich, dass ich das Gefühl habe, ich bin wieder in dieser Situation drin.
Eigentlich das ist ganz schön, dass das möglich ist, weil oft haben wir das Gefühl, wir können uns nicht mehr an die Stimme oder Gesten eines, zum Beispiel jetzt eines Verstorbenen, erinnern. Aber wenn man ein Parfum riecht, jemand, so geht es mir bei meinem Bruder, der ja vor einigen Jahren tödlich verunglückt ist, wenn jemand genau dieses Parfum trägt, auch wenn es bei jedem ja anders riecht als bei meinem Bruder, kommen sofort wieder Bilder und Erinnerungen hoch. Das ist doch eigentlich ein ganz schönes Mittel.
Ja, genau. Wenn Sie denn wissen, wenn Sie denn Zugang zu diesen Gerüchen haben.
Genau. Ja. Wir wollen aber gleich nochmal klären, es gibt ja auch in den Religionen, da spielen Gerüche manchmal eine Rolle. Es gibt Mythen um Tiere, die Krankheiten bei uns Menschen schon erriechen können, bevor der Arzt das ahnt. Wir sind einfach froh, dass Sie heute unser Gast sind, Professor Bettina Pause, und es hoffentlich auch bleiben.
Ja, vielen Dank. Ich auch.
Frau Pause, oft wird eben auch versucht, uns über unseren Geruchssinn zu manipulieren. Zum Beispiel beim Einkaufen kennen wir ja alle, da beim Bäcker, manchmal so im Supermarkt, ne, wenn das so besonders lecker riecht. Aber vorher wollen wir noch eine andere Frage klären. Gerüche spielen ja auch in den Religionen oft eine wichtige Rolle. Nehmen wir mal den Weihrauch in der katholischen Kirche. Warum wird das eigentlich bis heute eingesetzt?
Gerüche sind häufig in Religionen auch das Symbol von Seele. Ja, also dass zum Beispiel auch die Seele durch die Nase eingehaucht wird. Wir stellen uns ja die Seele auch flüchtig vor und nicht fest, sie in flüchtiger Form den Raum, im Raum schwebt, den Raum verlässt, sich aufteilt. Das kann man eben am besten plastisch darstellen oder wird verbunden eben mit Gerüchen, die vielleicht auch sichtbar sind über Nebel. Das ist einfach das, was wir als Analogie am ehesten zur Seele haben und was wir auch in den verschiedensten Religionen, das geht von der Christenkultur über die ägyptischen Kultur, über die griechische Kultur, immer wieder als Sinnbild von Seele finden. Das sind dann geruchsartige, flüchtige, nicht feste Substanzen, die sich ständig verändern können. Genau.
Ich wollte noch zu einem anderen Mythos kommen. Da haben wir immer wieder drüber gesprochen, weil viele das wussten bei uns in der Redaktion. Mhm. Es gibt angeblich Tiere, also ganz besonders immer wieder wurde erwähnt, eine Katze in einem Altenheim, in einem amerikanischen, das den Tod quasi riechen kann oder auch Krankheiten riechen kann. Also bei Hunden kennen wir ja diese Formulierung, dass die merken können, ob man sie mag oder nicht. Sind Tiere da noch feiner ausgeprägt, als das bei uns der Fall ist, bei Menschen?
Vermutlich nicht. Wir wissen noch zu wenig darüber, aber meine Vermutung wäre, nein. Zum einen gibt es auch erst seit sehr, sehr kurzer Zeit einen Vergleich der tierischen Leistung mit der Leistung, mit der Geruchsleistung des Menschen, weil das wahnsinnig aufwendige Untersuchungen sind, weil sie ja nicht einfach einen Duft vorgeben können und sagen, so jetzt ist hier mal der Hund oder der Mensch oder der Affe sensitiver, sondern sie müssen natürlich ganz viele Düfte vorgeben. Mhm. Das ist anders als beim Sehen oder beim Hören. Dann sind die Trainings wahnsinnig aufwendig mit den Tieren. Also das heißt, es hat jetzt mehrere Jahrzehnte Jahrzehnte sehr systematische Arbeit in verschiedenen Laboratorien gekostet, bis man jetzt endlich weiß, dass Menschen sensitiver riechen können als verschiedene Affenarten, Mäusearten, Ratten, Fledermäuse, Seeotter, Schweine, Igel, Kaninchen und so weiter. Wir kennen bisher noch kein Tier, was sensitiver ist für Gerüche als Menschen. So.
Erstaunlich.
Und wir haben ja immer gedacht, das wäre so nicht. Also haben wir natürlich Tiere trainiert. Und wie Sie schon gesagt haben, ja, bei Hunden ist das so. Nach Training können die auch in einem Frühstadium verschiedene Krebsarten super sensitiv erkennen. Ja, also viel besser als irgendwelche Maschinen, die wir hierfür dann hätten. Ich weiß nicht, wenn wir Menschen trainieren würden, würde das vermutlich viel leichter gehen als Hunde trainieren. Und vermutlich könnten sie das auch. Wir haben auch bei Menschen mal anekdotische Berichte, wie zum Beispiel jetzt kürzlich von einer Krankenschwester, die Parkinson im Frühstadium erkennen kann. Wenn es den Medizinern noch gar nicht möglich ist, Parkinson zu erkennen, kann die das schon am veränderten Körpergeruch erkennen.
Mhm. Aber Sie nennen es noch anekdotisch.
Ja, weil wir das ja noch nie systematisch gemacht haben.
Mhm. Spannend.
Ja? Also es fehlt ja, wir haben bisher immer gedacht, die Tiere können das besser, also haben wir es nur bei Tieren trainiert.
Ja, und wir arbeiten ja auch zurzeit mit Hochdruck daran. Englische Wissenschaftler sind ja schon dabei, Hunde auf das Erkennen des Coronavirus zu trainieren. Innerhalb von 6 Wochen sollen die Spürnasen schon mal einsatzfähig sein. Wäre natürlich eine super Sache. Egal, ob jetzt am Flughafen, wenn wir dann mal wieder fliegen können, oder für Besucher, Besucherinnen in Alten- und Pflegeheimen, in der Schule bei Schüler und Schülerinnen. Also spannendes Thema, unsere Nase. Aber wie Gerüche unser Kaufverhalten beeinflussen, darüber sprechen wir gleich weiter hier im hr3 Sonntagstalk mit Professor Bettina Pause. Sie hören den hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und ich glaube, wir lieben alle den Duft von reifen Erdbeeren. So ein richtiger Traum ist das. Und weil wir schneller kaufen, wenn Erdbeeren besonders gut riechen, werden inzwischen wirklich spezielle Sorten gezüchtet, die eben besonders stark duften. Professor Bettina Pause ist Psychologin, Autorin und absolute Geruchsexpertin. Wenn wir einkaufen gehen, werden wir auf Schritt und Tritt manipuliert. Ist das tatsächlich so? Werden Neuwagen wirklich extra parfümiert, damit wir kaufen? Oder ist das alles nur ein Mythos?
Also sowohl als auch. Sie sollten, wenn Sie verkaufen wollen, Gerüche nehmen, die der Käufer erwartet.
Aha.
Ja, also wenn zum Beispiel Ihr Neuwagen nicht nach Neuwagen riecht, dann ist er schlecht.
Okay. Riecht er nach Bauernhof oder nach Autobahntankstelle,
ist das
nicht gut.
Dann merkt der Käufer, irgendwas ist komisch, ich kaufe das Auto nicht. Der Käufer wird wahrscheinlich denken, ach, das Lenkrad sitzt schief.
Aber ist das universell, so riecht Neuwagen? Denkt das ein Kolumbianer, ein Amerikaner, eine Polin und ich, würden wir das alle gleich denken?
Es ist, denke ich mal, dadurch, dass der Weltmarkt, dass das global so vernetzt ist, ist es sehr, sehr ähnlich. Also das heißt, Sie müssen die Erwartungen treffen. Genauso sollten, wenn Sie Brötchen verkaufen, sollte es auch nach Brötchen riechen. Eventuell können Sie den Brötchenduft noch verstärken. Was Sie nicht machen sollten, ist, dass Sie irgendwelche Zusatzdüfte mit reinnehmen. Also in irgendwelche Verkaufshäuser sagen, oh, vielleicht kaufen die Leute mehr, wenn ich das jetzt mit Lavendel bedufte. Das kann sehr schnell nach hinten losgehen, weil Menschen sehr unterschiedlich riechen. Die Geruchswahrnehmung ist eine private Wahrnehmung, die nicht geteilt wird. Wenn wir ein Rosenbouquet haben, dann nehme ich da andere Gerüche draus wahr als Sie. Die Wahrnehmung ist etwa nur zu 50-70% teilbar. Das kommt daher, weil wir unterschiedliche Sinneszellen haben und auch die Stärke der Gerüche wird unterschiedlich wahrgenommen. Das habe ich im Labor, merke ich da ständig. Ich habe einen Duft. Der eine Proband sagt, oh, das stinkt aber wie schrecklich. Der andere sagt, oh, ist ganz angenehm. Und der dritte sagt, ich rieche kaum was.
Aber warum wird das gemacht bei Produkten? Liegt es dann eben doch daran, dass der Geruchssinn länger im Kurzzeitgedächtnis bleibt als eben die akustische oder visuelle Wahrnehmung? Oder warum passiert das?
Ich würde keine Zusatzdüfte reinnehmen, weil dann weiß ich nicht, wie die Leute reagieren. Habe ich jemanden, der besonders sensitiv ist, der findet das vielleicht eklig. Aber die Objekte müssen den Erwartungen entsprechen. Wie gesagt, wenn der Neuwagen nicht nach Neuwagen riecht, wenn mein Kunstledersofa nicht nach Leder riecht, dann merke ich nicht, oder fehlt ja der Geruch, sondern ich sage, irgendwas ist komisch, ich kaufe die Couch nicht. Ich fühle mich darauf nicht wohl.
Aber ja, warum wird der Geruch nochmal verstärkt? Also das Kunstleder an sich
riecht
müsste ja schon...
Leder. Ach so. Das riecht ja gar nicht nach Leder.
Ach so,
ist ja
ich denke nur, das ist...
Ne? Sie wollen gerne eine Ledercouch für aber wenig Geld und deswegen entscheiden Sie sich für eine Kunstledercouch. Wenn die jetzt aber nicht nach Leder riecht, dann wird Ihren Erwartungen nicht entsprochen und Sie kaufen die Couch nicht. Sie wissen aber gar nicht, warum Sie sie nicht kaufen, weil Ihnen das nicht bewusst ist, dass Sie sich nach Geruch entscheiden.
Okay.
Der Verkäufer Verkäufer sollte jetzt so tun, also mit Ledergeruch einsprühen, damit sie das Gefühl haben, boah,
für
hier
den
kann ich ja jetzt ein paar
Preis
tausend
kriege ich
Euro,
eine super Ledercouch.
Hier kann ich ja ein paar tausend Euro sparen, super. Und ich habe eine super Ledercouch, ja.
Die Geruchsforschung ist noch nicht besonders alt. Früher galt das Riechen vielleicht als niederer Instinkt und war eher was für die Tierwelt. Aber wir stellen fest heute im Laufe der Sendung, der Geruchssinn ist ein ganz entscheidendes Phänomen und leitet uns durch diese Welt. Professor Dr. Bettina Pause nimmt uns heute an die Hand und führt uns durch die für uns viele noch sehr unbekannte Welt. Gleich mehr mit Ihnen. Dann gibt's den Fragenhagel, alles rund ums Riechen. So, was passiert eigentlich, wenn wir uns in Zukunft ein bisschen mehr mit der Nase und all ihren Fähigkeiten befassen als in der Vergangenheit? Ich glaube, so einiges, das habe ich auf jeden Fall gelernt heute Morgen und stelle fest, die Nase im Gesicht ist die Chefin, oft auch für unsere Emotionen. Und ich freue mich, dass Professor Dr. Bettina Pause heute unser Gast ist und uns nicht am Nasenring hier durch die Manege führt, aber versucht uns dem allen ein bisschen näher zu bringen. Ich fange einen Satz an. Wir sind im Fragenhagel und Sie beenden ihn vielleicht. Viele Menschen benutzen zu Hause Aromalampen, Duftstäbchen oder solche Zerstäuber. Ist das eigentlich eine gute Idee?
Nein, auf keinen Fall. Damit überdecken Sie natürlich vorkommende Gerüche.
Gibt es natürliche Alternativen?
Ja, Pflanzen, die man sich ins Zimmer stellen kann, einen Tee, den man sich kochen kann. Menschen, Tiere, die man, auf deren Geruch man dann achten kann.
Wann haben Sie zuletzt zu jemandem gesagt, ich kann nicht gut riechen?
Ich kann nicht gut riechen. Das sage ich gerne zu Menschen, zu meinem Liebespartner, meiner Liebespartnerin.
Ich kann nicht gut riechen.
Ja, genau.
Wann sind Sie zuletzt in Richtung immer der Nase nachgegangen?
Das mache ich immer dann, wenn ich nach Bauchgefühl entscheide.
Okay, Sie sind ja in Düsseldorf tätig, aber lieben Neumünster als Wochenendstadt, habe ich in der Vorbereitung gelesen. Nasenspray benutzen, finden Sie?
Wenn man eine Erkältung hat und es macht die Nase frei, dann ist das ganz super, da fühlt man sich dann wohl.
Viele werden davon schnell abhängig.
Man sollte es wie alle schönen Dinge im Leben dann nicht exzessiv nutzen.
Die Nase zuletzt gerümpft haben Sie? Wann?
Immer dann, wenn Menschen meinen, dass wir reine Vernunftswesen wären, die intellektuell geleitet werden.
Eine schöne Nase ist für Sie, Frau Professor Pause, die von...
Eine schöne Nase ist für mich sowas wie das Verhältnis, was Obelix zu Kleopatra hat.
Ich gucke bei einem Menschen auf die Nase und denke?
Es geht für mich weniger um den Geruch, sondern um das Bauchgefühl. Und das erfahre ich als gesamter Mensch mit meinem gesamten Gefühl, mit meinem Bauchgefühl, mit meiner Wahrnehmung. Nicht nur durch die Nase. Das heißt, ich lasse mich auf den ganzen Menschen ein.
Wann sollten sich Menschen bei welchem Thema mal wieder deutlicher an die eigene Nase fassen?
Wenn es darum geht, dass wir letztendlich emotional gesteuert sind, dass unser Denken, unser Wollen, unsere Ziele letztendlich alle was damit zu tun haben, dass wir glücklich sein wollen und dass wir Leid vermeiden wollen.
Schon mal Angst gehabt, dass die Nase wächst beim Lügen?
Zum Glück nicht.
Warum merken eigentlich Männer so selten, dass ihnen da lange Haare aus der Nase wachsen?
Das weiß ich auch nicht. Da müssen Sie einfach mal häufiger in den
Spiegel gucken. Ich weiß, Sie sind ja eine Wissenschaftlerin.
Ab einem gewissen Alter.
Sind die eigentlich gefährlich? Wir haben ja gerade von Nasen-OPs und so weiter gesprochen. Aber diese Nasenhaarschneider, Sie als Wissenschaftlerin, schreien Sie da auf und sagen, oh mein Gott, da wird ganz viel an Sinneszellen zerstört, wenn die mit diesem kleinen rotierenden Motor oben sich in die Nasenlöcher fahren?
Nun kenne ich die überhaupt gar nicht. Das ist jetzt ganz schwierig, was dazu zu sagen. Wenn sie ganz unten im Nasenbereich sind, dann denke ich, da kann nicht viel passieren. Je tiefer das in die Nase geht, desto vorsichtiger sollten mal die Anwender
okay,
sein.
Okay, noch eine Laienfrage. Boxer, ehemalige Boxer und noch praktizierende Boxer haben ja häufig so richtig platte Nasen, weil sie da die fetten Boxhandschuhe drauf bekommen. Ist dann der Sinn und die Leistung, all das, was die Nase kann, was wir heute von Ihnen gelernt haben, eigentlich eingeschränkt?
Es kann mal passieren, im Allgemeinen aber vielleicht nicht. Wir haben ja zum Glück auch immer zwei Nasen. Da müsste also die Nase von...
Wie, wir haben zwei Nasen?
Zwei Nasenlöcher, Entschuldigung.
Ach so, Entschuldigung.
Entschuldigung, ich meinte zwei Nasenlöcher.
Das wäre natürlich ganz hervorragend.
Wir können links und rechts riechen. Das ist ja so, als, so wie zwei Augen, zwei Hände.
Ja, ja.
Das heißt, wenn ein Auge defekt ist, können wir immer noch mit dem anderen riechen. Bei den Nasenlöchern ist es genauso.
Wie trainieren Sie heute noch Ihre Nase, Ihren Geruchssinn?
Indem ich auf mein Bauchgefühl achte bei anderen Menschen.
Also, Wir sind, habe ich festgestellt, richtige Nasentiere. Unser Riechorgan kann 1 Billion Gerüche unterscheiden. Unser Sehsinn hingegen, das haben Sie gesagt, nur 5 Millionen Farben. Die Art und Weise, wie wir riechen, beeinflusst sogar, ob wir gesund sind und ob wir harmonische Beziehungen und Freundschaften pflegen. Das war richtig spannend. Mich hat es intelligenter und glücklich gemacht, unser Vormittag heute. Vielen Dank dafür, Frau Professor Super. Pause.
Dankeschön, danke Ihnen auch.
HR3. Zu Hause in Hessen.